herzlich willkommen zur Folge 76 des Fotopodcasts.
Nach einer langen Durststrecke sind wir euch wieder dabei, der Michael.
Hallo. Dann neben uns noch der Tino.
Hallo, herzlich willkommen und heute als Gastgeber aus Fulda der Marek.
Servus. Wir haben heute wieder eine Fülle von Themen für euch vorbereitet.
Und wir fangen an mit einem kleinen Überblick bei den Updates über die Cloud-Services.
Ja, dann berichte ich noch etwas zur CPS Roadshow und in Anschluss darüber Verständnis oder Unverständnis für die Preisfindung bei Fotoarbeiten.
Ja, dann gibt es noch Neuigkeiten von den Fürstenecker Fototagen.
Dann habe ich mir mal Gedanken gemacht zu der Planung eines Konzertfilms.
Wir haben Neuigkeiten zum Hörertreffen 2012 in Stuttgart.
Der Stefan hat einen Dolly mit Schienen gebastelt, denn auch er ist langsam zum Filmen mit der Spiegelreflexkamera gekommen.
Ja, nachdem unser Studio versunken ist, können wir euch da auch ein paar Neuigkeiten erzählen.
Ja, und ansonsten haben wir noch ein paar kleine Tipps zu den Software-News.
Dropbox, SkyDrive, Google Drive, drei Cloud-Services, über die ihr vielleicht schon mal etwas gehört habt. Gerade im Zusammenhang damit, dass ihr vielleicht euren Kunden oder euren Freunden und Bekannten Fotos zur Verfügung stellen wollt, bei denen es aber auch immer die Probleme gibt, dass eure Bekannten, Verwandten vielleicht die großen E-Mails nicht öffnen können, dass der E-Mail-Anbieter diese großen Dateianhänge nicht unterstützt und welche Möglichkeiten es da jetzt gibt, möchte ich euch jetzt einmal hier vorstellen. Dropbox gibt es jetzt in einer neuen Version. Nach wie vor hat man 2 GB freien Speicher. Wenn man so einen kleinen Klienten, so ein kleines Programm installiert, wird die Dropbox als extra Festplatte oder als extra Ordner auf der Festplatte angezeigt. Bei den 2 GB muss es nicht bleiben. Man kann für jede Freundschaftswerbung inzwischen 500 MB dazu gewinnen. Das waren mal 250 MB. Ich habe heute gesehen, ich bin inzwischen bei 9,7 GB gelandet. Man kann Ordner freigeben und sie gemeinsam nutzen. Wir vom Fotopodcast-Team tun das auch. Wenn wir uns gegenseitig Fotos zeigen möchten, dann haben wir einen gemeinsamen Ordner, in den wir solche Sachen reintun können. Was auch ganz schön bei der Dropbox ist, es gibt einen Fotoordner. Wenn man in diesen Fotoordner Bilder reintut und den freigibt, dann werden einem diese Fotoarbeiten in einer Galerie angezeigt. Das ist auch ganz schön, um das dann Kunden weiterzugeben. Der Zugriff ist möglich einmal über die ganz normale Web-Oberfläche, aber auch mit einer iPhone-App, mit einer Android-App, gibt es auch für BlackBerry und dann natürlich für die, als Programm, als Einbindung in das Betriebssystem für Mac, Windows und Linux. Was jetzt bei der neuesten Version dabei ist, ist ein Foto-Uploader. Mit diesem Foto-Uploader erkennt die Dropbox, wenn zum Beispiel eine Speicherkarte angeschlossen wird, und dann wird in einen Foto-Upload-Ordner alles das hochgeladen, was man so auf der Speicherkarte hat. Dieser Dienst war bis vor kurzem in der Beta-Phase. Mal gucken, ob sich das hält oder ob das nochmal wieder abgeschafft wird. Und jetzt ganz neu, man kann nicht nur aus diesem Foto-Ordner dann Fotos freigeben, sondern ich kann jetzt aus jedem Ordner jede Datei freigeben. Ich kann einfach in meinem Dropbox-Ordner hier auf meinem Rechner mit der rechten Maustaste auf eine Datei klicken und kann sagen, hier erzeug mir mal einen Link, den ich per E-Mail verschicken kann. Und so habe ich ruckzuck meine Daten bei meinen Kunden oder Freunden oder wem ich auch immer was schicken möchte. Also es geht nicht nur für Fotos, es geht für alle anderen möglichen Dateien. Was ich jetzt entdeckt habe, dass diesen Fotoordner, den ich eben ansprach, dass der die großen Bilder der Nikon D800 nicht anzeigt. Also wenn die Bilder über eine gewisse Größe kommen, also ich weiß nicht, ob es bei 10 Megabyte liegt, ich glaube so ungefähr muss das sein, dann werden die Bilder da nicht angezeigt. Ansonsten alles andere ist total klasse. Dann kommen wir mal zu SkyDrive. Da hat man nicht nur 2 GB, sondern man hat von vornherein 7 GB. Früher waren das mal 25, aber dadurch, dass sie diesen Dienst neu sortiert haben, hat man sich dann entschlossen, das auf 7 GB runterzuschrauben. Auch hier hat man den Zugriff per Web oder iPhone-App, Windows Phone ist eingebunden. Für Android ist mir jetzt kein Client bekannt. Man kann es aber auch mit so einem kleinen Programm unter Windows und Mac einbinden. Linux, weiß ich nicht, ob das geplant ist, gibt es momentan nicht. Beim Hochladen von Dateien funktioniert das genauso wie bei Dropbox. Man schiebt die Dateien einfach in den Ordner rein und hat die dann in der Cloud. Was nicht so schön ist, wie bei Dropbox, man kann also nicht einfach in seinem Ordner auf der Festplatte mit der rechten Maustaste eine Freigabe erteilen, sondern man muss immer erst ins Web gehen und die Dateien von dort aus freigeben. Zu Fotoordnern kann man einen Link verschicken, sodass diese Bilder gleich bildschirmfüllend angezeigt werden in einer ganz einfachen Galerieansicht. Ja, und dann gibt es noch Google Drive. Die sind, wie gesagt, erst in der letzten Woche gestartet. Man hat 5 GB freien Speicher. Ebenso wie bei der Dropbox funktioniert der Zugriff über den Browser oder eben über das kleine Programm für Mac oder Windows. Und eine Application für iPhone und Android ist auch vorhanden. All diejenigen, die Google Docs, Texte und Tabellen vorher schon genutzt haben, finden jetzt alle ihre Dokumente in diesem Ordner wieder und können alle anderen Dokumente, Bilder hinzufügen. Ihr könnt auch über die Web-Oberfläche dann alle Dateien mit der rechten Maustaste freigeben. Auch hier geht es nicht über rechte Maustaste auf dem Rechner, sondern es muss immer alles über die Web-Oberfläche gehen. Ja. Also 3 interessante Dienste. Die Dropbox ist so der absolute Allrounder, den ich am liebsten verwende. SkyDrive ist so die Version, wenn ich mal einfach ein paar Galerien freigeben will. Ja, und letztendlich Google Drive, das mir am besten durch seine aufgeräumte Web-Oberfläche gefällt. Egal, welchen Dienst ihr nun von diesen dreien in Anspruch nehmt, denkt daran, das Internet ist nie ein 100%ig sicherer Ort. Überlegt euch, welche Daten ihr überhaupt hochladen wollt.
Ja, und ganz kurz nur zur Ergänzung, wenn ihr euch wundert, wenn Tino sagt, er hat jetzt 9, irgendwas Gigabyte bei der Dropbox, ich habe meine 13,75, dann sollten wir euch auch verraten, wie viel maximal bekommen könnt durch die Freundschaftswerbung, nämlich 16 Gigabyte. Das ist maximal drin. So kennt ihr jetzt auch die Menge, die ihr bekommt für die Werbung eines Freundes. Und ich denke, wer viele Freunde hat oder welche dazu bekommt, mit 16 GB kann man eine ganze Menge anfangen. Aber auch die anderen Services haben ihre Vor- oder Nachteile. Ihr müsst einfach mal schauen, was am besten zu euch passt. Ja, und wenn ich jetzt so das Wort ergriffen habe, dann möchte ich einfach mal ein bisschen zurückschauen, eine kleine Review machen zur CPS Roadshow. Ihr wisst, ich hatte euch schon erzählt, dass ich dorthin fahren würde, war auch dort. Und ja, es war so für mich die erste Roadshow und natürlich erstmal ganz spannend, was erwartet mich da. Was erwartet mich da? Ein Einlass mit einer Namenskontrolle, ob man auf der Anmeldeliste stand. Dann gab es ein Namensschildchen, das war vorgedruckt und dann haben sich da die unterschiedlichsten Unternehmen von Hensel, Profoto, schieß mich tot, Zeiss, kenne natürlich ganz klar, ach, ich kann es jetzt gerade so alles nicht aus dem Kopf raushauen, in diesem Studio präsentiert. Und ich war jetzt mal absolut geflasht von diesem Studio, also locker mal, ich glaube 600 Quadratmeter an Studiofläche. Auf 3 Räume. Sehr groß und sehr sehenswert. Ein Mietstudio im Raum Darmstadt und wer sich angucken will, kann mal bei X-Site schauen. Den Link kriegt ihr bei uns in den Shownotes. Nach der kurzen Anmeldung und dem ersten Umherschauen erstmal miteinander bekannt machen. Ich habe dort den Herrn Schluckebier von Hensel wieder getroffen. Ein, ja, ich würde sagen, guter Bekannter, der uns ja auch für die Fürstenegger Fototage 2011 das Hensel-Equipment zur Verfügung gestellt hat. Bin da mit einem Freund zusammen zu den Workshops und der erste Workshop, den gab es zum Filmen mit der DSLR, geleitet von Gero Brilleur und empfangen wurden wir so.
CM69 GGL 7608 GGRB 235 HD 27110 HD mit Polizei FT 0570. Die müssen bitte weggefahren werden, sonst werden sie abgeschleppt. Die versperrende Ausfahrt und ein LKW kann nicht laden und der Schaden, der jetzt schon entstanden ist, geht schon in die Millionen.
Ja, das sorgte dann für den ersten Lacher. Und Gero Brilleur, eine Faustregel möchte ich euch kurz geben. Er hat uns wirklich eine gute Stunde wirklich informativ über das Filmen mit der EOS geschult und informiert. Dabei hat natürlich nicht der Hinweis gefehlt auf die neuen Produkte von Canon. Aber eins war ganz, ganz klar, Schärfe. Man befindet sich in der Schärfe, man kommt in die Schärfe hinein oder man geht aus der Schärfe hinaus. Man fokussiert nicht. Das teste ich gerade so ein bisschen. Mal schauen. Ja, ein weiterer Workshop wurde geleitet von Calvin Hollywood. Calvin Hollywood auch mit viel Charme und ja, wenn man ihn vergleicht mit dem Türken aus dem Raum Mannheim, wie heißt er? Hülen Ceylan. Also irgendwo scheint das dort gestreut zu sein, das ist dieses humoristische Gen. Sehr witz- und geistreich hat er uns einfach mal durch Getting Calvinized, so hieß sein Workshop, geführt und geleitet und hat uns eine ganz, ganz tolle Methode der Beauty-Retusche gezeigt. Dazu gab es für uns einen Link, den wir euch nicht zur Verfügung stellen dürfen, aber ihr könnt einfach mal nach der Frequenz Methode googeln und Calvin Hollywood, dann findet ihr einen Beitrag von Fototv. Und Fototv kennt ihr, da findet ihr auch diese Aktion von Photoshop. Weiterhin sind wir dann nach den Workshops einfach mal zu kennen und ich wollte ganz klar eins mal testen und das war einfach mal eine 1DX in der Hand halten und ich hatte sie in der Hand, Leute. Und die macht ja ihre 12 Bilder pro Sekunde mit heruntergeklapptem und 14 Bilder pro Sekunde mit hochgeklapptem Spiegel. Die stand auf Highspeed, ich habe drauf gedrückt, ich war vollkommen geflasht, so schnell wie das Ding durchrattert. Wahnsinn. Den ISO-Bereich, den konnte man zum Teil testen. Alle Objektive, die Canon dabei hat und natürlich auch die 5D Mark III. All das stand dort bereit und mit einer gewissen Warteschlange verbunden durfte man wirklich alles mal in die Hand nehmen, ausprobieren, testen und es wurde höllisch drauf aufgepasst, dass man nicht auf einmal mit so einem Ding zur Tür abhaut. Die 5D Mark III zu dem Zeitpunkt sollte dann im April auf den Markt kommen und tatsächlich die 5D Mark III, von der ich persönlich erst nach der 1DX Notiz genommen hatte, kam bereits im April oder ja, Anfang April in den Handel, allerdings nur in ganz kleinen begrenzten Stückzahlen bei den Händlern, die schon lange im Rückstand waren und sind schon ausverkauft. Die 1DX sollte dann zu dem Zeitpunkt, und das war garantiert in dem Moment erstmal, sie käme auf jeden Fall, Ende April auf den Markt kommen. Ende April würde ja heißen, jetzt die Tage müsste sie da sein, aber heute kam dann auch wieder eine Notiz von Canon, es verschiebt sich voraussichtlich auf Juli, im dümmsten Fall vielleicht sogar auf August. Sie haben Probleme mit den Zulieferern und von daher ist erstmal nichts mit der 1DX. Ich habe da mal auch die Frage gestellt nach dem 200-400, wer von euch davon schon gehört hat. 200-400 mit integriertem Extender von 1,4-fachem Faktor. Sag ich, blöde Frage. 200-400, sagt er, ja, blöde Antwort, kommt. Sag ich, ja, gute Frage, wann? Nächste Antwort, keine Ahnung, vielleicht im Sommer, im Herbst. Kosten? 10.000, 8.000, weiß keiner. Zwischenzeitlich habe ich nach der CBS mit einem Techniker bzw. dem Herrn von Marketing von Canon gesprochen. Und zumindest eins hat mich interessiert, sage ich, 200, 400 mit dem integrierten Extender. Was mache ich denn mit denen, die ich schon habe? Sollte dahinter schalten. Geht. Okay, also auch wieder was dazugelernt. Im Großen und Ganzen war es eine sehr, sehr runde Veranstaltung. Hensel hat einen Blitzkopf präsentiert, der auch seine 8 Blitze pro Sekunde abgibt. Somit äquivalent wäre zur 7D, die macht ja auch ihre 8 Bilder die Sekunde. Parallel dazu gab es verschiedene Shootings, die man mitbegleiten konnte. Unter anderem eins, das war eines der letzten, das ich gesehen habe. Ihr müsst euch vorstellen, ein gefüllter Ballon, diese langgezogenen Ballons, die sonst immer diese Ballonzauberer auf Kindergeburtstagen zum Pudel erstellen oder Schwäne so zusammenknoten und falten, so ungefähr so ein langer Ballon, gefüllt mit Wandfarbe. Links und rechts stabilisiert, vor das Model ziemlich auf Kinnhöhe gehangen und auf Anzählen des Fotografen hin, kam dann an einem Besenstiel befestigt eine Stecknadel. Die kiekste dann in diesen Ballon hinein und das Model sollte dann hübsch gucken und die Augen offen halten. Im dritten Anlauf hat es geklappt. Es hat schön gespritzt und das Bild ist phänomenal, wenn man gerade guckt, wie die Farbe wegspringt. Da hat dann Hensel gemeinsam mit Canon einmal die Geschwindigkeit der Kamera mit der Geschwindigkeit des Blitzkopfes demonstriert. Hut ab. War eine ganz, ganz tolle Geschichte. Nachteil, keine Parkplätze. Zufahrten wurden versperrt, Fahrzeuge wurden abgeschleppt, Strafzettel wurden verteilt. Ja, aber ansonsten richtig, richtig toll. Und wer die Chance hat, wer bei Canon Professional Service registriert ist, bekommt eine Einladung zu diesen Veranstaltungen. Fahrt hin, schaut es euch an. Und wenn es selbst Modelle sind, die ihr vielleicht nicht kaufen wollt oder wo ihr sagt, das Kleingeld fehlt, aber wollt es euch mal angucken, ihr könnt fachsimpeln, ihr könnt wirklich. Es wird euch nicht verheimlicht, ihr kriegt die tollsten Details, wie schnell jetzt so ein 1DX ist, viermal so schnell vom Prozessor wie der Vorgänger und. Es hat sich sehr gelohnt. Also war wirklich eine runde Geschichte. Eine Kleinigkeit zu trinken, zu essen gab es auch noch. Und zum Abschluss habe ich hier noch ein Interview für euch aufgenommen, da könnt ihr mal kurz reinhören.
Hallo, liebe Fotopodcaster. So, heute mal ganz kurz ein kleiner Mitschnitt von den Canon Professional Services Roadshow Trip hier in Groß-Gerau. Und wie es so ist unter all den ganzen Canonianern, Canon-Fans und Anhängern und ganzen Mitkollegen, habe ich doch tatsächlich den Dominik getroffen, einen guten Freund und auch Fotografenkollegen, der das Vergnügen hatte, meine Hochzeit zu fotografieren. Ja, und jetzt will ich ihn ganz kurz einfach mal ein bisschen zu dem befragen. Wir sind jetzt gerade am Gehen und Dominik, mit was für einer Erwartung bist du hergekommen?
Ja, hallo Michael. Ich bin zum ersten Mal auf so einem CPS Roadshow. Hat mir sehr gut gefallen. Coole Vorträge gehört, auch von super Fotografen, Bildbearbeitern. Das neue Equipment konnte ich mir anschauen, die neue 1DX, die neue 1D Mark 1, die 5D Mark III, so heißt sie jetzt, genau. Ja, fühlt sich alles super an und ja, war eine schöne Erfahrung hier.
Ja, also in der Hinsicht, wir waren ja zusammen an dem Stand von Canon und hatten beide Kameras auch mal in der Hand. Von den Erneuerungen gegenüber, du hast ja noch die 5D Mark II zum einen und die 1D Mark IV. Sind die neuen Kameras so, wie du es dir erwartet hast, oder haben sie vielleicht deine Erwartungen sogar übertroffen? Wie siehst du die beiden neuen Modelle jetzt auf dem Markt?
Also definitiv ist der Autofokus von der neuen 5D Mark III jetzt ähnlich gut oder wahrscheinlich besser als die von der 1er, von meiner aktuellen 1er. Also da hat sich definitiv einiges getan. Super neuer Vorteil von der 5er. Und die 1DX, ja, fühlt sich gewohnt an wie die 1er. Etlich viele Neuerungen drin. Auch ein super Teil. Halt mit einem etwas höheren Preis als die 5D. Muss man mal schauen, ob sich das rechnet.
Ja, ob sich rechnet, aber es juckt schon so ein bisschen in den Fingern, gell?
Auf jeden Fall. Fühlt sich super an.
Ja gut, und zu den beiden neuen Buddies, die wir uns anschauen konnten, gab es ja auch heute die drei Objektive, wobei ich selber nur das 24-70 mal mit auf der 5D Mark III drauf hatte. Ja, sag mal, andere Durchmesser im Großen und Ganzen, besser vergütete Linsen im Vergleich zum Vorgänger. Selbst das 600 RT, das neue Blitzlicht, hatten wir auch mal kurz in der Hand. Das war ja für dich noch ein Novum, gell?
Habe ich noch gar nichts von gehört, dass da eins rauskommen soll, aber ja, sieht ein bisschen aus wie ein neues 580er, soll aber jetzt auch auf 200 mm fokussieren. Hört sich auch interessant an.
Ja, und gibt es in zwei Varianten. Einmal mit Funkübertragung anstatt Sichtübertragung, so wie es ja die 580er hatten. Und natürlich dann auch in einer anderen Preisklasse. Wir liegen hier bei etwas über 600 Euro für die RT-Variante inklusive Funkempfänger und auch Funksender, wenn es als Master genutzt wird. Von daher tatsächlich der Zoom-Reflektor oben, der ist ein bisschen größer. Also deswegen packen die 200 mm und bis zu 60 Meter Reichweite, heißt es bei Canon.
Cool. Ja, das wäre eine Überlegung wert. Das wird sich dann super mit meinem 70-200 Hochzeitsglas dann gut auslaufen. Also das wäre schon mal ein Teil, was man auf jeden Fall neu brauchen könnte, ja, neues Blitzlicht.
Ja, also von daher stimme ich dem vollkommen zu. Auch meins ist ja für Porträtaufnahmen und für das unbemerkte Fotografieren so das Lieblingsglas 70-200-28, was du auch hast. Was mich noch fasziniert hat, war bei der 5D Mark III der Silent Mode. Den kannte ich vorher nicht. Ich muss sagen, ich habe den schon den Hörern vorgestellt. Also die Kamera den Hörern vorgestellt. Allerdings wusste ich nichts von diesem Silent Mode. Schilder einfach mal für dich den Unterschied zwischen dem normalen und dem Silent Mode.
Also jetzt noch im Nachhinein, das ist jetzt schon 2 Stunden her, würde ich mal sagen, es war gefühlt nur noch halb so laut oder ein Drittel so laut wie der normalen Auslösung. Ich glaube, meine 1D Mark IV hat auch so einen Silent Mode, aber wenn man da hin und her schaltet, habe ich nicht das Gefühl, dass sich da was verändert. Hier hört man richtig, es wird extrem viel leiser. Ja.
Wie so ein kleines Klopfen im Endeffekt noch. Gut, ja, wir starten jetzt wieder Richtung Heimat. Liebe Hörer, ein kleiner Mitschnitt hier mit Dominik und alles Weitere kommt in der Folge 76. Bis dann, tschüss.
Ja, tschüss, danke.
Ja, und jetzt kommen wir natürlich von den CPS, der Roadshow und ja, ihr wisst, so ein 1DX, der Body soll kosten um die 6.300, 5D Mark III um die 3.300, ungefähr die Hälfte. Das bringt so gewisse Kosten mit sich und ich habe mich einfach mal damit beschäftigt und ja, will einfach nur vorneweg sagen, hört es euch erstmal an, es ist auf jeden Fall nicht böse gemeint und um Gottes Willen, ich habe vollstes Verständnis für alle Freunde und Bekannte, die jemanden haben, der gerne fotografiert und der eine Hochzeit fotografiert zum Freundschaftspreis und der den ganzen Tag von morgens 10 bis abends um 20 Uhr da rumspringt und kriegt dann seine 50 Euro oder 100 Euro in die Hand gedrückt, der vielleicht auch nicht das Equipment hat wie ein professioneller Fotograf, aber ich wollte einfach mal ganz kurz für das Gespür sowohl der nebenberuflichen oder Hobbyfotografen in ihrer Preisfindung sprechen, als auch natürlich das Klientel, die Freunde, Bekannte, die diese Preise fordern oder erwarten oder damit einfach kalkulieren. Und ich bediene mich ganz gerne einfach mal, um zu gucken, da in der Plattform, die ihr kennt, die heißt so MyHammer. Und myhammer.de hat ja die Möglichkeit, eine Ausschreibung stattfinden zu lassen, auf die sich dann Fotografen bewerben können. Sprich, ein Brautpaar inseriert, wir wollen paar Bilder haben, plus die Kirche, Dauer ungefähr 2,5-3 Stunden und wir wollen maximal 500 Euro ausgeben. Na, der erste bietet 500, der nächste 450, einer 320, 280, den Zuschlag bekommt der mit 230. Das war der Zuschlag für denjenigen, der 378 Kilometer Anfahrt hat. Und 378 Kilometer Anfahrt, das heißt 750 Kilometer mal grob überschlagen, hin und zurück. Abgesehen von der Zeit, die ihr braucht, plus das Fotografieren für 230 Euro, ist schon irgendwo so ein bisschen realitätsfremd. Aber ich meine, das muss natürlich auch der es anbietet, selber beurteilen können. Von daher kann ich mir darüber kein Urteil erlauben. Aber der Knaller war jetzt zuletzt, ich kriege das ja auch dann aufs Handy und gucke da so rein. Und ganz sprachlos schickte ich dem Stefan einen Screenshot vom iPhone. Und da bietet dann ein Brautpaar für eine Hochzeitsfotografie von morgens um 9 vom Schminken, Frisieren der Braut bis nachts um 24 Uhr, das ist das, was gesucht wird, und bietet 10 Euro die Stunde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich will wirklich nicht schimpfen, aber ich möchte einfach nur darum bitten, den Brautpaaren, die das machen, seid euch bewusst, wer das anbietet, guckt euch das an, lasst euch die Bilder zeigen, denkt aber auch darüber nach. Wie hat zuletzt ein Freund von mir gesagt, bei 10 Euro die Stunde würde ich meine besten Fotos hinschicken, den Zuschlag bekommen. Wenn ich dann da hinfahre, nehme ich das iPhone raus, mache zwei Fotos und sage, tut mir leid, das ist professioneller Fotograf, mehr ist nicht drin. Jeder schickt euch immer seine besten Bilder, das ist ganz klar, er möchte ja glänzen. Und die Frage ist das Equipment, was dahinter steckt. Die Frage ist, was für Kosten hat dieser Fotograf? Ist es jemand, der es wirklich nebenberuflich macht? Hat er geringe Kosten? Dann macht das nebenbei nach Feierabend, hat seinen Hauptjob und hat seine Haupteinnahme. Aber es gibt halt auch Fotografen, die davon leben und davon leben müssen. Und ich kann euch sagen, die Entscheidung heutzutage, sich selbstständig in die Fotografie zu verabschieden, ist schwerer denn je, denn der Wettbewerb ist dementsprechend umso größer. Macht das gerne innerhalb eures Freundes- und Bekanntenkreises. Ein kleiner nebenberuflicher Fotograf, der das macht für ein Trinkgeld, für einen Freundschaftspreis, der wird es wahrscheinlich auch nicht in dem großen Rahmen machen. Ab dem Moment, wenn aber jemand das nebenberuflich macht und es dann doch groß aufziehen möchte, dann würde ich auch diesen darum bitten, ein bisschen mal zu gucken, wo denn die Preise liegen und sich auch dementsprechend da mit dran zu orientieren. Er kann sich ansonsten leider halt auch den bösen neidischen Blick seiner, in dem Fall dann indirekten oder direkten Kollegen einheimsen. Und ich glaube, das ist nicht so ein schönes Wohlfühlgefühl. Also von daher, jeder, der es gerne hobbymäßig macht, macht ruhig weiter zu einem gewissen Grad. Auch da ist vollstes Verständnis von den Profis, die sagen, okay, der macht das ein, zweimal im Jahr, der macht es für gute Freunde, er soll es mal machen. Aber jemand, der sich da dauerhaft irgendwo in das Profisegment etablieren möchte, der sollte natürlich auch schauen, wie kalkuliere ich denn überhaupt zum Beispiel so einen Fotografenpreis? Hierzu setze ich euch mal einen Link in die Shownotes, da könnt ihr mal gucken. Dann habt ihr auch vielleicht das Verständnis, warum mancher Fotojob so viel kostet. Oder warum es so teuer erscheint. Ja, und von daher bin ich einfach nur, schaut es euch mal an und freue mich auf euer Verständnis. Keine Kritik, nichts Böses am Rande, sondern ganz freundlich und lieb gemeint.
Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, weil ihr tut euch da auch selber keinen Gefallen damit. Ihr macht dann einmal vielleicht einen Auftrag oder seid dann froh, dass ihr den bekommen habt. Und beim nächsten Mal seid ihr dann irgendwie unter Zugzwang, das dann auch weiter so zu machen zu diesem Preis. Und irgendwann verflucht ihr euch dafür, dass ihr das gemacht habt. Ja, also ich denke, das ist ein guter Tipp, den er Michael gegeben hat. Seid so fair, guckt einfach nach den Preisen und lasst euch da nicht über den Tisch ziehen. Und dann im Zweifelsfalle, ich habe letzte Woche auch erst so eine Anfrage gehabt, wo jemand dann einfach versuchen wollte, dann das Ganze zu vergleichen. Dann, also ich habe das Angebot dann einfach wieder zurückgezogen. Ich habe gesagt, zu dem Preis mache ich das nicht. Das ist wenig gerechtfertigt.
Ja, ich hatte gerade letzte Woche noch ein Hochzeitsshooting und ja, mir ist nochmal ganz deutlich geworden, wie sich die Preise so zusammensetzen. Ich denke, was Michael auch anspricht, ist einfach die Tatsache, dass man, wenn man so ein Shooting noch nicht häufiger gemacht hat oder wenn man sich einfach mal heranwagt und dann einfach mal einen Preis bietet, dass man zum Teil überhaupt nicht weiß, was auf einen alles da hinzukommt. Und ich hatte also ein Hochzeitsshooting, das dauerte von, ja, so ungefähr um 1 Uhr bin ich aufgebrochen am Nachmittag. Dann wurde einmal der Kranz vor der Tür, den die Nachbarn gebunden hatten, fotografiert. Dann ging es zum Brautpaar-Shooting. Dann war so die Eindrücke vor der Kirche einzusammeln. Dann in der Kirche die Trauung fotografieren. Dann kam die Gratulation nach der Kirche. Dann der Sektempfang auf dem Saal. Und dann ja, beim Saal hat man natürlich dann während des Essens Pause, aber dann werden natürlich zwischendurch Reden gehalten oder irgendjemand hat ein Spiel vorbereitet und dann geht die erste Tanzrunde los und dann der Ehrentanz und dann mit allen Verwandten, das muss fotografiert werden und irgendwann ist es 12 Uhr, dann kommt bei uns hier in Norddeutschland der bekannte, berühmte Schleiertanz und am Schluss wird dann irgendwann nochmal die Hochzeitstorte ausgepackt und dann schneiden die Brautleute die Hochzeitstorte an. Und man ist von diesen 12 Stunden als Fotograf, ich würde sagen, also 9 Stunden ist man immer auf der Hut und hat immer die Kamera am Mann und etwa die gleiche Zeit, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, benötigt man zu Hause, um das alles aufzuarbeiten. Da fällt einem zum Beispiel auf, dass man während des Shootings die Kamera nicht immer ganz gerade gehalten hat, weil die Bilder einfach aus ungewöhnlichen Perspektiven entstehen müssen und ja, man hat unheimlich viel zu tun und man braucht meistens gerade bei diesem Hochzeitspärchen-Shooting braucht noch einen Assistenten, der den Reflektor hält, der läuft auch nicht umsonst mit. Und so komme ich, sagen wir mal, auf eine Arbeitszeit mit der Nachbearbeitung von mindestens 20 Stunden bei der ganzen Geschichte, wenn ich so ein umfangreiches Shooting mache. So, und wenn ich dann sage, ja, ich nehme da für den Nachmittag 200 Euro, dann erscheint das erstmal als kleiner, netter Nebenverdienst. Aber wenn ich dann meinem Assistenten dann auch schon mal ein Scheinchen in die Hand drücke, dann bleibt da nicht mehr viel von übrig. Und überlegt mal, ihr habt vielleicht für dieses Shooting noch einen Ersatzakku gekauft. Ach ja, und eine dritte, vierte Speicherkarte wäre ja auch nicht schlecht. Und naja, das Teleobjektiv oder die Festbrennweite für das Shooting wolltet ihr sowieso schon mal haben. Und dann überlegt ihr, ja, hängt doch eine ganze Menge Zeug dran und dann geht irgendein Reflektor, geht auch mal kaputt und man kommt dann einfach mit so einem Taschengeld, kommt man hinten und vorne nicht hin und man hat wirklich dann immer die Rechtfertigung vor dem nächsten Brautpaar. Ja, du hast aber doch dort oder dort auch nur so wenig genommen.
Hast den großen Batzen der Steuer noch vergessen.
Dann bleibt ja gar nichts mehr übrig. Also vor diesem Hintergrund muss man einfach mal durchrechnen, was habe ich an Kosten, was muss ich auch an Abschreibungen rechnen, wie viele Shootings kann ich überhaupt mit meiner Kamera machen, wenn ich eine semi-professionelle Spiegelreflexkamera habe, dann weiß ich einfach, dass der Verschluss nach, keine Ahnung, 100.000 Auslösungen durch ist. Und 100.000 Auslösungen, die hat man in 3 Jahren, würde ich sagen. 3, 4 Jahren sind die durch.
Ja, genau. Und da kommt im Endeffekt ja auch die Kalkulation, die wir euch mal zur Ansicht stellen, zugute. Da wird eben genau die Anschreibungssteuer, da wird Versicherung, Fahrzeug, was da so alles mit reinkommt. Ich meine, je nachdem, wie man es dann aufzieht, wie groß man es macht, Miete, Verbrauchsmaterial und ist alles einfach mal beispielhaft mit aufgeführt. Und ich glaube, wer sich das mal anschaut, der bildet sich dadurch einfach ein anderes Verständnis. Und das wäre schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
Der Michael bietet nächstes Jahr einen Workshop an Kalkulation für Fotografen.
Machen wir.
Und dieser Workshop ist gar nicht so billig. Denn der Michael muss sich tierisch vorbereiten.
Der will gut durchgerechnet sein. Eine andere Möglichkeit für Workshops ist, findet dieses Jahr wieder an der Burg Fürsteneck statt. Und zwar haben wir da ja schon ganz, ganz viel drüber berichtet. Es gibt ja auch ein Video von dem letzten Jahr von der Burg. Und das wird wieder ausgerichtet oder veranstaltet von der Burg Fürsteneck selber. Das ist eine Volkshochschule. Und das Ganze findet zum 3. Mal statt. Und wir werden wieder dabei sein. Das heißt, das gesamte Fotopodcast-Team. Neben einer ganzen Zahl anderer Referenten. Und das Ganze findet statt vom 11. Mai bis zum 13. Mai. Wir werden euch wieder davon berichten. Ich denke, wir werden auch unsere Aufnahmegeräte mal mitnehmen und mal gucken, was wir davon entweder in Form von Audio oder Video für die nächsten Folgen euch bereitstellen.
Marek, welchen Workshop machst du?
Ich habe mir lange Gedanken gemacht und bin zum Schluss gekommen, dass ich mal ganz weg will von der klassischen Technik, das heißt von der Kameratechnik, also wie stellt man was ein, um welches Ergebnis zu bekommen, sondern wirklich zurück zur Komposition, zurück zum Bildaufbau gehen. Und der eine Workshop nennt sich Farbspiel, da unterhalten wir uns nur über Farben, über deren Zusammensetzung, Gestaltungselemente, Farbharmonien, die Wirkung der Farben und wollen dann ganz bewusst versuchen, so Bilder aufzubauen und eben ja, das Ganze nach Farben spezifisch zu gestalten.
Auf jeden Fall irgendwas, was man hier so beim Podcast gar nicht so transportieren kann, ne? Also schon eine sinnvolle Ergänzung und um das einfach mal, ja, man muss es mit Augen auch wahrnehmen.
Wobei ich jetzt noch ein paar Sachen so in der Rückhand habe, die wir dann danach dann auch, denke ich, der ja, euch Hörern noch zur Verfügung stellen können.
Michael, was machst du?
Also ich glaube, in der ersten, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe ich Schlafprobleme, weil die Huskies aus Wolf anfangen zu hören, weil Marek nicht kommt. ja, ich habe einmal Pimp Your Camera am Freitagabend und nachdem wir da uns in, unter den ganzen Canon-Jahren zusammensetzen, mal schauen, was welche Einstellung denn überhaupt bedeutet, dann geht es los ins volle Getümmel des Samstags. Dann haben wir einmal einen Hi-Key-Workshop, das heißt, wir stellen eine Studiosituation dar und machen Hi-Key-Fotografie. Und zum Nachmittag, für alle die, die vormittags geblendet wurden, dann die absolute Dunkelheit. Wir gehen in den Low-Key-Bereich. Hier haben wir zwei Studio-Workshops. Letztes Jahr habe ich auch schon mal den ersten Studio im Bereich Porträt-Workshop angeboten. Und jetzt gehen wir mal wirklich in den Bereich des ganz Hellen und ja, Kontrastarmen oder Kontrastreichen. Lasst euch mal überraschen, es wird ganz spannend.
Cool. Der Stefan ist, gehört mit zum Organisationsteam. Der wird keinen Workshop machen. Und wer bei mir den Workshop besucht, der kann sich darin üben im entfesselten Blitzen mit Aufsteckblitzen. Wir wollen in der Burg schöne Locations finden und versuchen, dann unsere Models oder unsere Teilnehmer ins rechte Licht zu rücken. Für den nächsten Beitrag begrüße ich den Stefan mit bei uns. Der konnte heute nicht gleich von Anfang an mit dabei sein. Und Stefan und ich sind so die beiden, die sich zurzeit am meisten mit der digitalen Filmerei beschäftigen, mit der Spiegelreflexkamera. Und wie einige vielleicht wissen, beschäftige ich mich privat sehr viel mit Musik und singe auch in einem Chor mit. Und wir hatten da jetzt ein größeres Konzertereignis, was also 40 Sänger, 32 Instrumentalisten, dann noch eine Solistin und natürlich auch den Dirigenten beschäftigte. Und so ein Konzert ist relativ teuer und findet dann aufgrund der entstehenden Kosten auch nur einmal überhaupt statt. Man arbeitet viele Monate darauf hin. Und ich hatte einfach gedacht, dieses Ereignis müssen wir einfach mal festhalten. Schon öfters ist einfach mal eine Videokamera aufgestellt worden. Die Ergebnisse waren aber dermaßen schlecht, dass sich das im Nachhinein aber wirklich auch keiner mehr angeschaut hat. Und ich habe dann einfach mal angefangen zu planen, wie können wir dieses Konzertereignis aufnehmen, ohne dass ich vielleicht auch hinter der Kamera stehen muss, aber auf jeden Fall soll da irgendwas passieren. Und ich habe anfänglich gedacht, ach, stell mal deine D7000 auf, lass mal mitlaufen und alle 20 Minuten, wenn die Aufnahme sonst automatisch unterbrochen wird, stelle ich da irgendeinen Kollegen hin, der eben wieder auf Aufnahme drückt. Ja, das war so die Anfangsüberlegung. Daraus hat sich aber schon die Überlegung entwickelt, ach, eigentlich wäre es ja schön, wenn man vielleicht noch eine zweite Kamera hätte. Dann kann man so, wie man das aus dem Fernsehen kennt, auch mal die Perspektive wechseln. Und man wird dann ja doch immer anspruchsvoller, je mehr man mit der Filmfunktion herumprobiert. Und dann habe ich das jetzt mal so ein bisschen strukturiert. Erstmal mit der Frage jetzt, wie viele Kameras kriege ich überhaupt zusammen? Und da hat sich ja, das glücklicherweise so gefügt, dass ich mir von Freunden aus dem Chor zwei weitere Nikon D7000 leihen konnte, sodass wir drei Stück davon hatten. Und da steht natürlich auch die Überlegung hinter, dass die Bildqualität der Kameras und vor allen Dingen auch die Einstellungen möglichst identisch sein sollen, damit man auch bei der Einweisung der Kameraleute möglichst mit den gleichen Voraussetzungen arbeiten kann. Gut, also drei Kameras standen mir zur Verfügung. Dann ergab sich aber das Problem, dass es in den Konzerträumen meist sehr dunkel ist. Selbst wenn ich mit 2000 Watt Scheinwerfern dort den Altarraum beleuchte, wenn es jetzt ein geistliches Konzert ist, muss ich schon mit höheren ISO-Werten arbeiten. Es ist von Vorteil, dass man also dann eine Kamera wählt, die bei ISO 1600 auch noch relativ rauschfreie Bilder liefert. Wobei das Bildrauschen gerade beim Film nicht so stark zum Tragen kommt, als wenn man jetzt einzelne Fotos anfertigt. Ja, und noch viel wichtiger als die halbwegs rauschfreie Kamera ist das Objektiv. Wenn ich also ein einfaches Objektiv habe, was am langen Ende mit einer Blende von 5,6 auskommt, bringt das ja nur ein Viertel so viel Licht wie ein Objektiv, bei dem ich mit Blende 2,8 filmen kann. Das bedeutet dann 2 Blenden Unterschied. Das würde bedeuten, dass ich meine Kamera von ISO 1600 auf ISO 6400 stellen müsste und dann habe ich auf jeden Fall ein Bildrauschen, was ich sehen würde und ja, das Entrauschen eines Films ist nicht so leicht wie das Entrauschen eines Fotos in Lightroom. So habe ich dann geguckt, was ich mir für Objektive zusammenkratzen kann, habe mich dann einmal für das 24-70mm Objektiv 2,8 entschieden. Dann habe ich meine 50mm Festbrennweite mitgebracht und schließlich noch das Telezoom 70-200mm. So konnte ich also auf allen Kameras mit Blende 2,8 filmen, konnte bei allen Kameras ISO 1600 einstellen. Und was habe ich denn genommen? Belichtungszeit war dann eine 50stel Sekunde. Ja, gut, also Objektivfrage geklärt, Kameras waren vorhanden. Jetzt, wer ist denn Kameramann? Und da stellte sich heraus, man braucht also keinen Kameramann, der jetzt DSLR-Profi ist, aber es sollte schon jemand sein, der notfalls in der Lage ist, die Kamera neu zu fokussieren, wenn die Kamera mal bewegt wird, wenn vielleicht auch die statische Kamera umgestellt werden muss, weil gerade mal ein Rollstuhlfahrer durch den Gang muss oder es kann immer mal was dazwischen kommen. Darüber hinaus an Ausrüstung braucht man auf jeden Fall stabile Stative. Ich habe schon mal öfter davon berichtet, dass ich eher so auf die etwas leichteren, einfacheren Stative stehe, die man auch mal in den Rucksack packen kann und das geht hier gar nicht beim Film. Also gerade Kameras mit relativ lichtstarken Zoom-Objektiven, die besitzen viel Glas und die haben viel Gewicht und wenn man eine Einstellung an der Kamera vornimmt oder wenn man ein bisschen zoomen möchte, dann hat man sofort ein Wackeln im Bild und da muss man auf jeden Fall ein großes, schweres Stativ haben.
Also da muss ich dir echt recht geben. Ich habe das auch, ich habe ein uraltes Fotostativ, das ist relativ leicht noch und kompakt. Damit habe ich sehr viele Fotoaufträge gemacht, obwohl ich ein neues, teures Manfrotto, großes, schweres, stabiles Stativ hatte, habe ich immer noch das alte genommen. Und aber jetzt beim Filmen, da macht es einen echten Unterschied, wenn du ein Stativ hast, was bombenfest steht und wo du auch schön mal einen Schwenk machen kannst oder irgend sowas.
Ja, dann kommt ja auch noch dazu, dass wir jetzt als Fotografen auch eigentlich einen Stativkopf haben, der gar nicht fürs Schwenken ausgelegt ist. Ne? Und so habe ich gedacht, Mensch, du brauchst eigentlich wenigstens ein Stativ mit einem Kopf oder mit einer Schwenkvorrichtung. Ja, ein anderes Stativ, da reicht es aus, wenn die Kamera da einfach nur steht, damit filmt man vielleicht die Totale. Naja gut, und bei einem beim dritten Stativ, na gut, dann schwenkt man halt ziemlich ruppig und sieht zu, dass der Schwenk ziemlich schnell vonstatten geht, dass man möglichst wenig Ausschuss hat. Ja, aber dann fängt man erstmal an, in seinem Bekanntenkreis zu rotieren, wer hat denn überhaupt so ein Stativ? Und dann sieht man auch, dass viele eben ein 20 Jahre altes Stativ haben, was sie damals günstig bei Quelle gekauft haben. Und wo die Kamera nicht mal von selber ruhig steht. Also das hat sich nochmal als Problem dargestellt.
Aber wenn man dir so zuhört, das ist auch meine Erfahrung, dann merkt man, dass Videofilm wirklich im Gegensatz zu Fotografieren eine deutlich größere Materialschlacht ist.
Absolut, aber man wagt sich da dran, weil einem die Kamera als solche ja total vertraut ist. Und man hat erstmal den Eindruck, Kamera ist das gleiche, Objektiv ist das gleiche, auch das Stativ kannst du ja auch verwenden, was du sowieso schon hast. Und so ein großer Unterschied ist da gar nicht, aber die Planung ist eine ganz andere Geschichte und es ist richtig viel Arbeit. Ja, und dann natürlich der Ton. Wenn ich ein kleines Urlaubsvideo mache, reicht der Kameraton auf jeden Fall aus, die Kamera da mitbringt. Da kann ich ja sogar bei den einfachen Kameras meist einstellen, ob das Signal, was aufgenommen wird, stark, schwach oder sehr schwach ist oder kann auf automatische Aussteuerung gehen. Man hört einfach beim Konzert oder erwartet beim Konzert einfach, dass da CD-Qualität aus dem Lautsprecher kommt. Und wenn ich eine tolle Videoaufnahme habe, bei der dann der Ton klingt, als hätte ich mit dem Handy aufgenommen, den Ton, das geht gar nicht. Okay, also ich habe jetzt meine Stative, meine Kameras, meine Objektive. Wo stelle ich die denn überhaupt hin? Und das, da gibt es eigentlich nicht die eine Antwort, dass man sagt, stell es einfach dort hin, sondern das würde ich immer davon abhängig machen, von dem, was musikalisch überhaupt da geschieht, also wie viele Akteure an dem Geschehen beteiligt sind. Bei uns jetzt in dem Fall handelt es sich, hatte ich eben schon mal gesagt, 40 Personen, die singen, 32 Orchestermusiker, dann noch eine Solosopranistin, die etwas im Vordergrund steht und natürlich auch der Chorleiter, der Dirigent, der den ganzen Verein da steuert. Und da habe ich mich entschieden, die Kameras so zu platzieren, Kamera 1, möglichst weit nach hinten, die zeigt die Totale, da habe ich mich für das 50 mm die 50 mm Festbrennweite entschieden. Diese Kamera muss ja keine Bewegung ausführen, muss dementsprechend auch nicht nachfokussiert werden und kann auch von jemandem bedient werden, der mit der Kamera weniger vertraut ist. Der muss halt nur wissen, an, aus und Pause und weiter geht's. Außerdem muss man darauf achten, ja, dass die Tonstative in so einem Videobild äußerst störend wirken. So als normaler Zuschauer blendet man das irgendwann mit dem inneren Auge aus. Aber auf so einem Fernsehbild stört das. Deswegen habe ich dann die Kamera leicht seitlich versetzt, sodass das Stativ irgendwo links am Rand auftaucht, aber so nicht weiter im Bild stört. Die Kamera 2 hatte dann das 24 bis 70 mm Zoom-Objektiv. Das habe ich seitlich platziert, sodass ein Teil des Chores zu sehen war, auch ein Teil des Orchesters, aber vor allem der Dirigent und die Solistin. Und mit dem leichten Zoom konnte man dann auch noch einen Schwerpunkt setzen, ob man jetzt den Dirigent und die Solistin etwas näher sehen wollte oder ob man mal den Chor als Ganzes anschwenken wollte. Auf jeden Fall war es jetzt hier schon erforderlich, jemanden an die Kamera zu stellen, der auch die Kamera nachfokussieren kann, denn mit einem leichten Zoom verändert sich ja auch der Schärfebereich. Und ja, wenn man von der Solistin, die etwas abgehoben weiter vorne steht, dann auf den Chor schwenkt, der weiter hinten steht, muss auf jeden Fall nachfokussiert werden. So, und Kamera 3 hat dann von mir das 70 bis 200 mm Zoom-Objektiv bekommen und das habe ich auf der gegenüberliegenden Seite schräg seitlich platziert und da hat man ja am kurzen Ende bei 70 mm schon einen Zoom-Bereich, bei dem es gar nicht mehr möglich ist, überhaupt das ganze Konzertgeschehen zu erfassen. Man filmt also immer nur einen Teil der Akteure und muss sich entscheiden, wen man jetzt dort in den Blick nehmen will. Geht man dann auf 200 mm Brennweite, ist man auch in der Lage, so kleine Sängergruppen, einzelne Sänger, einzelne Instrumente mal zu zeigen. Und die Person, die an dieser Kamera steht, hat das aus meiner Erfahrung am schwersten. Man bleibt eben mit dieser Zoom-Einstellung nie auf einer Stelle. Man schaut eben, wer ist gerade vielleicht solistisch aktiv, wo, welche Chorstimme setzt gerade ein, wen möchte man so ein bisschen nach vorne holen. Man muss also oft schwenken und darauf achten, dass man immer die Musiker im Blick hat, die jetzt eben aktiv sind. Und gerade wenn man so auch von der Seite filmt, variieren ja auch die Abstände von Kamera zu Musiker so sehr, dass man auf jeden Fall nach jedem Schwenk nachfokussieren muss. Deswegen ist das auch dann meist die Kamera, die nachher den meisten Ausschuss produziert, weil eben die Schwenks ja für das Endergebnis nicht brauchbar sind. Ja, im Nachhinein hat sich die Kamera 1, die mit der Festbrennweite, als absolute Joker-Kamera erwiesen. Denn man hat so immer eine Kamera, die in jedem Fall scharf gestellt ist und die auch dann Bilder liefert, wenn beide anderen Kameras gerade am Schwenken sind oder noch fokussieren müssen. Das hat sich dann im Nachhinein doch als gute Entscheidung herausgestellt, dass drei Kameras wirklich eine tolle Anzahl von Kameras sind, wo man auf jeden Fall immer wechseln kann zwischen Totale, so einer Halbtotalen, wo ich so einen leichten Zoom habe, so ein bisschen etwas detaillierter zeigen möchte und dann natürlich der Kamera die einzelne Bereiche ganz besonders klar darstellt. Gut. ja, dann ist die Aufnahme geschehen. Es mussten alle Kameraleute vorher einmal eingewiesen werden. Wir haben bei der Generalprobe dann einen kleinen Probefilm gemacht, dass jeder mal geübt hat zu fokussieren. Jeder hat mal den Ernstfall geübt, dass irgendjemand durchs Bild läuft und die Kamera verschiebt, sodass man nochmal fokussieren musste, nochmal die Kamera neu ausrichten musste. Dass man schaut, dass man auch nicht zu viel Himmel filmt, dass man nicht nur die Zuschauer vorne drauf hat, sondern dass wirklich auch die Musiker so im Zentrum des Geschehens waren. Und das hat ganz gut geklappt. Und so hatte ich nachher, das Konzert dauerte ungefähr 80 Minuten mit den Pausen zwischendrin, sodass ich nachher 3x80 Minuten Videomaterial hatte, die dann hier am Computer weiter bearbeitet werden mussten. Und die Weiterbearbeitung, die würde ich euch gerne in einem zweiten Teil zu diesem Thema präsentieren, aber noch nicht heute. Das machen wir dann in der nächsten Folge.
Ja, Tino, super. Und wir hatten schon einen Einblick in deinen sogenannten Konzertfilm. Sehr schön zusammengeschnitten, gerade durch die verschiedenen Perspektiven, nimmt es einen ein bisschen mehr mit und wer Tino kennt, wird ihn auf dem Video erkennen. Schaut mal, ob ihr ihn seht.
Und Stefan, da du gerade da bist, erzähl mal, was gibt's bei dir Neues zu Hause?
Ja, wir haben uns eine GoPro Hero 2 angeschafft. Das sind diese kleinen Outdoor-Kameras, die man bei den Mountainbikern oder Snowboardern oder Fallschirmspringern immer auf dem Helm sieht. Uns hat einfach mal interessiert, oder drauf gekommen sind wir letztendlich, für diese Kameras gibt es ein 3D-Gehäuse, um 3D zu filmen. Da haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt und haben dann aber diese 3D-Wahl nicht getroffen, aber eine einzelne Kamera von denen mal angeschafft. Und es ist eine sehr nette Ergänzung im Portfolio. Erstens kommen die ja alle mit einem Gehäuse, was wasserdicht ist. Das heißt, ihr habt auch mal die Möglichkeit, im Regen oder bei Spritzwasser oder gar unter Wasser zu filmen. Was ich aber unter Wasser noch nicht probiert habe, will ich mal machen. Aber im Regen und draußen, wo es nass war, habe ich das jetzt schon öfters genutzt und das ist überhaupt kein Problem. Die Kamera ist eben super gut geschützt. Die Kamera hat einen 11-Megapixel-Sensor mit einem extrem Weitwinkel drauf. Das ist ein Blickwinkel von 170 Grad. Das ist also ziemlich rund an den Ecken sozusagen. Und eignet sich zum Fotografieren und zum Videofilmen, wobei die Hauptanwendung sicherlich hier im Video liegt. Die Kamera macht 1080p, 960p und 720p. Jeweils in PAL mit 25 Frames per Second und ist wirklich eine ganz interessante Sache. Hat eine super Slow-Mo, die man auch bedienen kann. Macht im Foto-Burst-Modus 10 Fotos pro Sekunde. Konnte ich aber auch noch nicht ganz testen. Wofür ich sie jetzt eingesetzt habe, waren mal kleine Filmchen. Ich musste einen kleinen Film produzieren und brauchte so eine Fahrt aus dem Auto raus und habe sie vorne am Armaturenbrett montiert. Das ging ganz problemlos und da ist der Weitwinkel auch cool, da funktioniert das gut. Und was auch super funktioniert, sind Timelapse-Aufnahmen, weil sie einen eingebauten Timer hat. Und die Kiste hat, soweit ich weiß, einen elektronischen Verschluss. Das heißt, es spielt keine Rolle, da mal 1000 Bilder durchzujagen, wohingegen die mechanischen Verschlüsse ja irgendwann verschleißen. Und ich experimentiere in letzter Zeit wieder ein bisschen mit Timelapse und der liebe Tino fragt mich immer, ob mein Verschluss noch funktioniert oder wann er aufgibt. Weil das ist ja, da hat man ruckzuck mal an einem Abend 2000 Bilder zusammen. Und das macht sich halt irgendwann im Verschleiß bemerkbar. Ja, und mit der GoPro kann man vor allem tagsüber, wenn es hell genug ist, sensationell gut filmen und Aufnahmen machen. Ganz klare Schwäche ist, wenn es dunkel ist und wenig Licht hat, obwohl das Ding eine maximale Blendenöffnung von 2,8 hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Macht es im Dunkeln keinen Sinn, weil der Sensor so mini ist, dass dann eben die die hohen ISO sehr rauschen. Und hohe ISO, hier kippen dann auch die Farben. Also das ist jetzt wirklich ein Ding für die gute Wetterfront sozusagen. Aber dann macht es riesig Spaß. Es ist also wirklich eine kleine Fets- und Spaßkamera. Man kann hinten einen Monitor, den muss man allerdings extra kaufen, montieren. Ansonsten sieht man auch gar nicht, was man filmt. Man muss also frei Schnauze peilen. Funktioniert aber gut. Wir haben den Monitor also nicht behalten. Wir haben das mal ausprobiert, aber das macht so eigentlich für die Einsätze, wo wir sie fahren, kommt man mit diesem Superweitwinkel sehr gut hin. Und es kommt eine Menge Zubehör mit. Wir haben die Outdoor-Version, die gibt es in verschiedenen Versionen. Und da ist so eine Kopfhalterung dabei, wie für eine Stirnlampe und ein Halter, den man sich um den Oberarm ma machen kann, also mit so zwei Gurten oder um jedes Ding mit so Spanngurten festmachen kann. Vier Klebehalterungen, die man auf Helme oder auf glatte Flächen aufkleben kann, wo man das einrasten kann. Was wir noch dazu gekauft haben, ist ein zweiter Akku, weil tatsächlich die Betriebszeit mit einem Akku, ja, so Dauerfilmen kommt ungefähr auf 2 Stunden. Und wenn man da viel macht und unterwegs ist, kann man da gerne einen zweiten Akku gebrauchen. Problematisch ist, der Akku lässt sich nur in der Kamera laden per USB. Also man kann den einen nicht laden und den anderen verwenden. Da muss man dann nochmal ein extra Ladegerät für kaufen. Das haben wir im Moment noch nicht. Das Ding frisst SD-Karten, hat einen HDMI-Output, hat einen Mikrofonanschluss. Man kann also besseren Ton aufnehmen, wenn man möchte. Und aber so als Action-Outdoor-Kamera, wenn man auch Angst ums große Gerät hat, bei hellem Licht, macht es super viel Spaß. Fotos und Film kann man also für den Spaß wirklich empfehlen. Wir haben noch einen Tripod-Mount gekauft, damit man die Kamera aufs Stativ montieren kann. Und hier ist wieder mal absolute Empfehlung, mein Yobi Gorilla Pod DSLR. Das ist perfekt mit dieser kleinen Kamera, passt super aufeinander, kann man wunderbar überall dran schrauben und dran klemmen. Hat mir wieder gute Dienste bei vielen Film- und Fotoaktionen geleistet. Ja, soweit zur GoPro. Wenn ich mal Unterwasseraufnahmen gemacht habe, dann werde ich nochmal darüber berichten, weil das will ich auf jeden Fall mal machen. Habe keine Kamera, die unter Wasser fotografieren kann. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Und das passt ganz gut zu Tino, weil es hat auch was mit Filmen zu tun. Ich habe in letzter Zeit zwei, drei kleine Aufträge gehabt und habe für den Landkreis Fulda so ein paar Filmchen gemacht und habe mich da auch mit dem Thema Kamerafahrten beschäftigt. Und das ist manchmal ganz schön, wenn man mit der Kamera so eine kleine Fahrt machen könnte. Aber es ist halt immens schwierig, die Kamera ordentlich und ruhig zu halten. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Man hat so ein Steadicam, das heißt, die Kamera wird mit einem Gegengewicht unten ausbalanciert und schwebt dann. Das kann man in der Hand halten oder sich sogar an den Körper schnallen. Das seht ihr auch immer bei den Profis, wenn die neben dem Sportplatz hin und her laufen und rennen mit den beweglichen Kameras. Total faszinierend, finde ich klasse, aber kostet halt auch richtig Geld, so eine Steadicam. Und steht aber auch noch ganz oben auf meiner Wunschliste, das mal zu haben. Die andere Sache ist ein Dolly mit einem Schienensystem, worauf man die Kamera montiert und die Kamera dann eben fahren kann. Aber das liegt ja auch im Bereich mehrere tausend Euro. Und beim Internetstöbern bin ich auf einen findigen Heimwerker getroffen. Der hat sich sowas selber gebaut. Da gibt es einige Bauanleitungen im Internet. Die meisten arbeiten mit Rohren, die zusammen gesteckt werden und dann Brett mit Rädern unten dran, die 90 Grad versetzt sind und schräg 45 Grad schräg unten angekippt sind, die dann auf diesem Rohrensystem laufen. Ich habe mich aber für was anderes entschieden, weil ich das meiste davon in Dachboden und Keller hatte. Da hat jemand mit IKEA-Regalen einen Dolly gebaut. Das fand ich sehr lustig, weil als Grundlage des Schienensystems dient ein IKEA-Regalholmen, IVA, Und davon hatte ich noch drei auf dem Dachboden, weil das war der Wickeltisch unserer Tochter. Und seit die nicht mehr gewickelt werden muss, lag das dort oben. Die sind 2 Meter lang. Und damit habe ich ein Schienensystem von 6 Metern, das schon richtig nett ist. Das legt man auf den Boden und letztendlich nimmt man dann ein Brett. Ich habe mir extra eins zusägen lassen, so eine MTF-Platte mit 16 mm, 75 auf 80 cm, damit ich, das ist breiter als der Holmen, der hat 60, so dass ich ein bisschen mehr Aufstellfläche habe für das Stativ. Und ja, Gott, es hat 8 € gekostet, diese MTF-Platte mit Zusägen im Baumarkt. Und dann habe ich auch Rollen unten dran geschraubt, 6 Möbelrollen, die in 2 Reihen, also immer 3 hintereinander, unter das Brett in 60 Breite geschraubt worden sind, sodass die quasi auf dem rechteckigen Holm obendrauf laufen. Und damit das Brett oder der Dolly sozusagen dann, der da jetzt gerade aus dem Brett wird ein Dolly, damit er rechts und links nicht runterfährt und fällt, habe ich nochmal auf jeder Seite 2 kleinere Rollen mit einem Winkel befestigt, die von außen an den Holmen drücken, sodass sozusagen der Wagen nicht von der Schiene springen kann. Und was soll ich sagen? Das hat 39 € gekostet mit den Möbelrollen und es funktioniert gut. Ich habe nicht so teure Möbelrollen genommen, zwar schon gummierte, keine Hartplastik, aber nicht die teuersten. Das heißt, die Dämpfung ist suboptimal. Das rollt sehr hart und gibt dadurch, dass dieser IVA Holmen natürlich irgendwie schon 10 Jahre alt ist und schon auch einiges mitgemacht hat und wahrscheinlich auch von Haus aus, vom Werk ab, nicht ganz plan ist, hat es noch leichte Auf- und Abbewegungen, was aber lang nicht so schlimm ist. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Freihandkamerafahrt und auf diesem Dolly. Das größere Problem ist, wenn man den Ton, den Originalton braucht. Die seitlichen Rollen, die ich anmontiert habe, die haben keinen Druck. Die haben ja ein bisschen Spiel, damit ich den Wagen aufsetzen kann und absetzen kann. Und die klappern ein wenig. Wie halt so günstige Rollen aus dem Baumarkt dann klappern. Man kann das einfach verändern, wenn man Inline-Skater-Rollen drunter schrauben würde, die richtig mit einem Kugellager versehen sind. Das mache ich vielleicht auch irgendwann nochmal. Ich muss ja nur die Rollen austauschen. Dann läuft es wesentlich weicher und natürlich geräuschlos. Aber das war jetzt einfach mal zum Testen günstig und wie gesagt, ich hatte vieles davon zu Hause. Ich hatte noch die Winkel und Schrauben und sowieso hatte ich alles auch. Und es macht mir große Freude, damit Kamerafahrten zu machen. Es ist schon mal also wirklich ein deutlicher Unterschied zu Freihandfahrten. Ja, es ist nicht so perfekt wie ein gekauftes System oder wie wenn ihr Inline-Rollen drunter schraubt. Aber das werde ich irgendwann auch nochmal machen. Da muss ich nur gucken, dass ich andere Halterungen brauche, wie ich die dann anbaue. Das mit den Möbelrollen ist halt sehr, sehr leicht zu bauen. Ich habe 2 Fotos davon gemacht, wie das Ding steht und das Stativ drauf steht und wie der Dolly von unten aussieht. Die setze ich ins Blog. Könnt ihr euch angucken. Ist wirklich extrem einfach nachzubauen. Was noch hilfreich ist, was ihr auf dem Foto nicht seht, was ich normal mache, ich beschwere immer noch den Dolly. Also je mehr Gewicht oben drauf kommt, desto ruhiger läuft er, desto leichter ist es auch zu schieben. Also ist es gar nicht so leicht, so einen Dolly gleichmäßig zu schieben. Und es ist umso leichter, umso größer der Widerstand ist. Also, bis er mal zu groß wird. Aber eine Kamera ist viel, viel zu leicht und reagiert viel zu sensibel. Und was man gut drauflegen kann, es gibt in jedem Baumarkt für so Spielsand, für die Sandkiste, 5 Kilo Säcke oder 10 Kilo Säcke. Die kann man auch leicht dann im Auto transportieren und in den Kofferraum legen und das einfach drauflegen. Ich hatte jetzt noch von Hanteln diese schwarzen Gewichte. Da habe ich 6 Kilo, die habe ich einfach erstmal draufgelegt, diese Scheiben. Das ist auch schon eine deutliche Verbesserung, wenn man die Kamerafahrt macht. Und was ihr auf dem Bild auch nicht seht, Ich habe noch ein Loch in die Platte gemacht und so einen Abspannriemen, den man am Autodach verwenden kann, setze ich dann ein, um das, den hake ich unten ins Stativ ein und spanne das Stativ noch gegen die Platte ab. Und somit ist das für den Eigenbau, für den Samstagnachmittag eine richtig gute Alternative für alle, die Lust haben auf Kamerafahrten. Und es sieht einfach anders aus. Es ist einfach total cool und ich habe viel Spaß damit.
Ein Nachtrag habe ich noch. Ich hatte mir mal zwischenzeitlich für Kamerafahrten eben so ein Steadicam-Stativ mal zugelegt. Und zwar läuft das unter dem Markennamen Glidecam. Und wenn man das einfach mal googelt, kriegt man sofort ein paar YouTube-Videos oder ja auch ein paar Links zu Händlern, die das vertreiben. Ich hatte das Modell HD 2000, das ist also so ein Schwebestativ. Da hat man so einen Griff in der Hand und der Griff, der hat an seinem Ende ein Kugellager und an diesem Kugellager ist eine Stange befestigt. Oben auf der Stange wird die Kamera angebracht und unten an der Stange hängt dann ein Gegengewicht. Und was wirklich sensationell ist, wenn ich dieses an dem Griff, dieses Schwebestativ anfasse und die Kamera da oben drauf habe, wenn alles richtig einjustiert ist, habe ich eben eine verdammt ruhige Kamerafahrt und habe sensationelle Videoergebnisse. Kleiner Nachteil bei der ganzen Geschichte, eine 2 bis 3 Kilogramm schwere Kamera inklusive Objektiv plus einmal noch dem Gewicht dieses Schwebestativs und dessen Gegengewicht, was unten dran hängt, wiegt so schwer, dass ich diese ganze Ausrüstung länger als 3, 4, 5, 6, 7 Minuten am Stück überhaupt nicht in der Hand halten kann. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Nachmittag Zeit nehme, um da schön irgendwas zu dokumentieren oder ich möchte beispielsweise bei so einem Konzert mit so einem Schwebestativ aus der Hand filmen, kann ich das gar nicht, weil ich das mit der Hand überhaupt nicht durchhalte, es sei denn, ich bin ein sehr trainierter Kraftsportler. Naja, und dann kommt man schon wieder zum nächsten, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt eine Weste, eine Steadicam-Weste, wo dann diese ganze Vorrichtung eben an meinem Körper befestigt wird, dass ich mich eben mitsamt dem Stativ bewege und eben nicht alles von meinem Unterarm getragen werden muss. Und naja, und dann ist man schon eben bei der professionellen Ausrüstung, wo wir dann weit im 4- bis 5-stelligen Bereich sind. Also das Schwebestativ, das kostet so um die 400-500 €. Dann nochmal eine Weste dazu, kostet aber schon 4-stellig. Bin ich schnell bei, ja, ich weiß nicht genau, 1.500 bis 2.000 €. Da komme ich schon in Regionen, da überlege ich mir schon, ob es nicht dann vielleicht doch eine selbstgebastelte Alternative sein kann, wenn dann die Ausrüstung doch schon den Preis der Kamera mitsamt Objektiv überschreitet, ne?
Ich habe noch was Günstiges, um das Thema Video rund zu machen. Ich filme ja auch mit einer D7000, womit ich auch sehr zufrieden bin fürs Filmen, weil ich denke, das ist im Nikon-Lager eine sehr gute Preis-Leistungs-Geschichte, mit der D7000 zu arbeiten. Und für die habe ich mir auch wieder so eine Viewfinder-Loop besorgt, um besser scharf stellen zu können. Also so einen Aufsatz hinten drauf aufs Display. Und da habe ich diesmal von HDSLR Foldable Viewfinder mir zugelegt für 60 €. Hat den Vorteil, dass man die auch aufklappen kann und es bleibt so ein Rahmen stehen, der abschattet, wenn man im Hellen arbeitet. Wenn man jetzt also nicht durch diese Lupe gucken möchte hinten drauf, kann man den oberen Teil wegklappen und unten bleibt quasi der Schacht sitzen. Und man hat eine schöne Abschattung auf dem Display, um alles gut zu sehen und einzustellen. Und die hält auch nicht mit Magneten, wie meine alte Lupe für die D90, die dann beim Dranstoßen manchmal runtergefallen ist, sondern es wird auch wieder ein Rahmen aufgeklebt, auch wie bei den anderen Systemen, aber der sitzt relativ stramm über so eine kleine Verriegelung, aber nichts mit Magnetstreifchen. Und ich bin also wirklich zum Filmen sehr zufrieden damit. Und war jetzt auch nicht so teuer, kann ich nur empfehlen.
Es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man das passende Equipment hat. Ja, jetzt hat der Michael Neuigkeiten zu unserem Hörertreffen.
Hörertreffen 2012, ihr wisst es schon, wir haben es auch in der letzten Folge nochmal benannt. Wie im letzten Jahr angekündigt, Stuttgart willkommen. Baden-Württemberg, Saarland, angrenzende Bundesländer, Bayern ist noch in einer anderen Richtung. Wer Lust hat aus dem angrenzenden Frankreich oder überhaupt aus Deutschland, kommt alle nach Stuttgart. Wir freuen uns über jeden von euch, freuen uns auf ein Kennenlernen und haben einen konkreten Termin. Wir haben jetzt ein Wochenende fix, und zwar das Hörertreffen findet statt am 1. September. Wir haben uns schon soweit abgesprochen, würden am Freitag vorher anreisen mit den Hörern, die schon da sind, ja, uns schon mal auf ein erstes Stell dich ein, zusammensetzen, ein bisschen quatschen, eine Kleinigkeit trinken. Das hat man Fechter auch so, war sehr schön. Samstag ist dann das eigentliche Hörertreffen. Sonntag endet es mit einem schönen Frühstück, vielleicht noch einem Rundgang, Abschluss quer durch Stuttgart, und dann zerstreuen wir uns wieder in alle Winde. Also wer Lust und Laune hat, Datum steht. Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden dazu. Infos gibt es auch noch von uns auf der Seite unter Termin.
Ja, es gibt sicherlich, wir sind noch nicht so weit mit dem Hotel, aber wir geben euch auch noch einen Hoteltipp, weil es vielleicht auch schön in nicht so vielen Hotels verstreut zu sein, sodass man sich abends vielleicht dort an die Bar setzen kann auch. Und alles Weitere dann, wenn wir mit Tanja das geplant haben, aber haltet euch schon mal das Wochenende frei. Jo, und als letztes, weil wir bei den Hörern sind, ein ganz lieber Hörer von Beginn an, unser Peer, hat mir eine nette Mail geschickt. Hallo Peer. Er hat mal das neue iPhoto auf dem iPad ausprobiert und hat ein sogenanntes Journal kreiert. Das ist eine Bildcollage mit verschiedenen Widgets drin. Und Peer, ich wollte mich mal bedanken, das ist total cool. Habe sehr genossen eure Bilder aus Peking, aus China zu sehen, toll zusammengestellt. Und das läuft einfach über eine Cloud. Und er hat mir einen Link geschickt, ich kann mir das angucken. Hat mir Spaß gemacht. Und ich würde, oder wir würden uns sicherlich, das kann ich für die anderen auch sagen, freuen, wenn wir Peer und dich, Biggie, wieder mal bei einem Hörertreffen sehen würden.
Ja, wir haben euch ja erzählt, dass unser Studio unter Wasser stand. Das war ja nicht das erste Mal der Fall. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, nach was Neuem zu suchen. Und auch da können wir euch was Neues mitteilen.
Ja, es hat sich einiges getan. Wir haben in den letzten Wochen uns einfach mal umgesehen nach, ja, möglichen Unterbringungsmöglichkeiten. Wo könnten wir ein Studio unterbringen? Wie groß muss es denn sein? Wie kriegen wir das gestalterisch alles so auf die Reihe? Und wir haben was. Wir haben was in Fulda direkt, ein ganzes Stückchen näher an der Stadt, im Stadtgebiet, Busanbindung, viele, viele Parkplätze, wer unser altes Studio kennt, wenig Parkplätze, vielleicht zugeparkt oder verschneit, das schaffen wir nicht. Hier ist ganz viel Platz. Und
ich gehe davon aus, so wenig waren es nicht.
Okay, wenn unser Vermieter nicht irgendwelche Schrottautos draufgeparkt hat, dann ist es gut. Nein, gut. Also, wir haben ein neues Objekt in Aussicht, das jetzt wahrscheinlich im Mai für uns freigegeben wird. Das heißt, wir kriegen Schlüssel, fangen dann an, ein wenig umzubauen, zu streichen und zu renovieren. Wir wollen wieder eine schwarze Ecke, die kennt ihr schon, unseren Darkroom aus dem alten Studio, und auch eine High-Key-weiße Ecke aufbauen. Ja, dazu kommt ein Schulungs-Workshop-Raum. Es wird gemütlich und vor allem anders. Ihr dürft euch alle überraschen lassen. Wir werden auf jeden Fall bekannt geben, wann es soweit ist, und gedenken eine kleine Eröffnungsparty mit Würstchen, was zu trinken und einer Besichtigung und vielleicht dem einen oder anderen Probeshoot zu veranstalten. Dazu werden wir euch herzlich einladen. Wer dann Lust und Laune hat, nach Fulda zu kommen, sich das mal angucken möchte, ist gerne gesehen. Wir sind auf jeden Fall da und freuen uns auf euch.
Ja, das Studio, das hat auch noch ein paar extra Gimmicks aus den alten Nutzungen. Also darauf könnt ihr auch gespannt sein, und wir werden euch die ersten Bilder nochmal zukommen lassen.
Ja, wieder so einen ersten Film. Stefan haut Nägel in die Wand. Ihr könnt mal gucken, Fotopodcast, allererste Folge, meine Videofolge.
Ist die noch online?
Ich glaube, man findet sie noch. Ja, und von den Neuigkeiten des Studios gehen wir ganz kurz noch zu den Software-News. Denn es hat sich nicht allzu viel, aber doch, ich würde sagen, Gewichtiges getan. In Facebook habe ich es noch gepostet, die Photoshop CS6 Beta-Phase begann und man konnte sich kostenfrei das Beta herunterladen und testen. Es ist soweit, es ist spruchreif, die Software ist fertig, zumindest bis zum ersten Update. Photoshop CS6 ist draußen.
Außerdem noch nicht draußen, aber schon von vielen erwartet, ist die neue Version von Lightroom 4, nämlich die Version 4.1. Diese gibt es zurzeit nur als Beta-Version, aber schon als zweite, als Release Candidate 2. Und diese Version bietet natürlich neben einigen neuen Kameramodellen, die unterstützt werden, auch noch ein neues Werkzeug zum Ausbessern von Farbsäumen, diese chromatischen Aberrationen. Und diese Version kann auf der Adobe Homepage heruntergeladen werden. Und wir erwarten dann, dass in den nächsten Tagen dann die finale Version 4.1 erscheint.
Jo, prima. Dann war es das schon wieder. Wir kommen zum Ende. Bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch viel Spaß gemacht. Wir schauen zu. Ihr wisst es, dass wir immer wieder regelmäßig was nachliefern. Es klappt leider nicht immer ganz so, aber wir bleiben dran. Von daher, von meiner Seite tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, wir sehen uns auf der Burg.
Genau, und vielleicht hört ihr uns von der Burg. Bis bald, tschüss.